Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarik Abunay.
Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres AD-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital Männedorf direkt am Zürichsee und seit kurzem auch stolzer Begründer bzw. Mitbegründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen Freunden und Kollegen Andreas Thalheimer.
Hallo, ihr Lieben an den Endgeräten. Ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein.
Und Tarik Abunay.
Ich freue mich auch sehr. Und Andi, vielleicht ist dir aufgefallen, wir sind zum ersten Mal nicht mehr kongenial. Bis letzte Folge waren wir noch kongenial.
Ja, das ist halt so die abblätternde Beziehung dann.
Ja, ich habe mich an euch gewöhnt, würde ich sagen. Also das ist die 49. Folge, jedenfalls ist sie so gelabelt. Für die 50. Folge, Jungs, verspreche ich euch, überlege ich mir was ganz, ganz Tolles für die Begrüßung unserer Hörerinnen und Hörer. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns alle sehr gefreut haben, weil wir über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über die Kinder- und Jugendliche Adipositas-Therapie. Und bevor sich unsere Gästin von heute kurz selber vorstellt, übergebe ich Tarik nochmal das Wort für einen wichtigen Disclaimer und dann schalten wir auch schon direkt zu unserem Gespräch.
Wir haben das Gespräch ja schon geführt und jetzt gerade geführt und es ist auf jeden Fall die tollste Stimme, die ich im Adi-Podcast jemals gehört habe. Wir haben uns aber auch sehr viel über Präparate, Medikamente unterhalten und deswegen nochmal hier unser Disclaimer. Es handelt sich in gar keinem Fall um Einnahmeempfehlungen oder Verabreichungsempfehlungen, sondern erster Ansprechpartner sollte immer euer Hausarzt sein oder in dem Fall dieses Podcasts der Kinderarzt. Auf jeden Fall sollte man keine Medikamente ohne ärztliche Empfehlung nehmen und das wollen wir auch nicht. Und jetzt geht's in die Folge.
Hallo, mein Name ist Odile Geisel. Ich bin Kinderärztin und arbeite als pädiatrische Endokrinologin am Kinderspital Zürich. Mein Hobby und meine Leidenschaft ist es, dort mich um Kinder und Jugendliche mit Adipositas zu betreuen. Und daher habe ich auch vor einigen Jahren die Ausbildung zum Adipositas-Therapeuten gemacht.
Odile, du bist Kinderärztin, Pädiaterin mit einem speziellen Interesse an übergewichtigen Kindern. Erzähl mal, was du so machst tagsüber.
Ja, genau. Ich bin Kinderärztin, bin auf der Endokrinologie Kinderspital Zürich und sehe dort neben anderen Kindern und Jugendlichen mit anderen Erkrankungen auch viele Kinder und Jugendliche mit Übergewicht oder Adipositas und begleite dort die Kinder und die Jugendlichen mit ihren Familien auf einem Weg zu einem gesünderen Gewicht.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema Adipositas in der Kinderheilkunde in den letzten Jahren dramatisch an Bedeutung zugenommen hat. Siehst du das auch in deinen eigenen Patientenzahlen? Hat sich das verändert?
Wir sehen tatsächlich deutlich mehr Zuweisungen als früher. Allerdings weiß man, dass eigentlich die Rate an übergewichtigen und adipösen Kindern und Jugendlichen zum Glück über die letzten Jahre relativ stabil geblieben ist in der Schweiz, was erfreulich ist. Aber trotzdem haben wir immer mehr Zuweisungen bezüglich diesen Themas in unserer Sprechstunde.
Na, interessant. Lass uns noch mal kurz über die Definition von Adipositas bei Kindern sprechen. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen ja, dass wir hier über Adipositas häufig definiert mit BMI sprechen. Mhm. Ist das bei Kindern auch so? Nur, dass wir alle, die wir zuhören und mit dir jetzt sprechen, gleich einen Wissensstand haben. Geht es bei Kindern auch um BMI? Und wie unterscheiden wir Kinder und Adoleszenten, also pubertierende Jugendliche? Nimm uns da mal mit, da sind sicherlich andere Definitionen im Hintergrund.
Genau, bei den Erwachsenen gibt es ja tatsächlich den BMI in absoluten Zahlen, der Adipositas definiert oder auch kategorisiert. Bei den Kindern und Jugendlichen ist das ganz anders, weil die sind ja noch im Wachstum. Das heißt, wir haben bei ganz kleinen oder jüngeren Kindern deutlich tiefere BMIs, die normal sind, als dann bei Kindern, die älter sind, weil es einfach normal ist, dass sich von der Kindheit hin zum Erwachsenenalter der BMI verändert, sprich ansteigt. Und wir nutzen dafür Perzentilenkurven. Es gibt in der Kinder- und Jugendheilkunde ganz viele Perzentilenkurven bezüglich Wachstum oder auch Gewicht und auch für den BMI. Das heißt, es gibt zum Beispiel dort Wachstumskurven, wo man gucken kann, wie die meisten Kinder in der Schweiz normalerweise wachsen bezüglich Größe und Gewicht und dementsprechend auch des BMIs. Und dort wurde es bisher so definiert, dass man geguckt hat, welche Kinder sind dann überhalb dieser Perzentilen. Dort gibt es zum Beispiel die 97. Perzentile. Das heißt, ein Kind, was mit seinem BMI über der 97. Perzentile liegt, da gibt es spezielle Kurven angepasst für das Alter und für das Geschlecht, wird dann definiert als Adipositas. Und dann werden die Kinder, die mit ihrer Perzentile über der 99,5. Perzentile liegen, mit dem extremen Adipositas definiert. Und dann gibt es auch bereits das Übergewicht, das ist über der 90. Perzentile. Und das ist wie die Definition, wie man das für Kinder und Jugendliche in der Schweiz momentan anpasst. Jetzt ist aber mittlerweile die Überlegung, die Normalverteilung hat sich ja geändert. Das sind ja Perzentilenkurven, wie die meisten Kinder in der Schweiz sind von Größe und Gewicht. Und man weiß, dass das zwar über die letzten Jahre zum Glück stabil geblieben ist, von früheren Jahren, also vielen Jahren zuvor ausgehend, das Gewicht aber deutlich zugenommen hat bei den Kindern und Jugendlichen, sodass man sich jetzt überlegt, ob man nicht entsprechend zu den Erwachsenen Äquivalenzkurven macht, die also bei einem 18-jährigen ausgewachsenen Patienten oder Patientin dann den Kriterien wie beim Erwachsenen entsprechen mit BMI von 30, 35 und 40.
Okay. Du hast gesagt, dass die Rate der adipösen Kinder und Jugendliche in den letzten Jahren in der Schweiz, wahrscheinlich auch in Deutschland, gar nicht dramatisch angestiegen ist. Habe ich das richtig verstanden? Ist das tatsächlich so?
Genau.
Ist nur die Wahrnehmung geschärft?
Also die Frage, warum das so ist, gibt es wahrscheinlich verschiedenste Antwortmöglichkeiten. Wenn ich jetzt vor allem vor die Schweiz spreche, wo ich die Daten besser kenne, gibt es natürlich verschiedene Präventionsprogramme. Es wird auch mehr drauf aufmerksam gemacht. Es gibt von der Gesundheitsförderung Schweiz auch Projekte, wo regelmäßig Daten gesammelt werden zu Kindern und Jugendlichen ab Kindergartenalter in der Schweiz und dann Daten gesammelt werden und auch viele Präventionsprojekte. Und dort ist es natürlich so, dass man, wenn man einige Jahre zurückgeht, also sich das anguckt, noch in 1900 etwas, dann hat natürlich der BMI bei Kindern deutlich zugenommen. Wenn man sich jetzt aber wirklich die letzten 10 Jahre anschaut oder sogar 15 Jahre mittlerweile, dann sieht man tatsächlich, dass eigentlich die Rate an übergewichtigen oder adipösen Kindern zusammen relativ stabil ist. Allerdings eher zu dem hin, dass wenn die Kinder bereits Übergewicht haben, sind es mehr adipöse, dadurch aber weniger übergewichtige Kinder.
Es ist immer so bei uns im Podcast, Odile, die beiden rennen vor. Und ich versuche, die beiden immer noch mal ein bisschen einzufangen.
Ich bin auch gar nicht losgerannt.
Das stimmt. Diesmal.
Außerdem gelingt dir das auch gar nicht.
Ja, das stimmt. Aber ich will trotzdem noch mal, weil in deinen ersten Sätzen kam, ihr erhaltet mehr Zuweisungen. Und für die fachfremden Personen, wer weist denn zu?
Sehr gute Frage. Zuweisungen bekommen wir in den meisten Fällen von den Kinderärzten. Die Kinderärzte fungieren in der Pädiatrie wie der Hausarzt bei den Erwachsenen. Dort wenden sich meistens die Kinder und Jugendlichen beziehungsweise meistens tatsächlich die Eltern eher an den Kinderarzt als erste Ansprechperson und die weisen dann zu. Das heißt, die machen uns einen Brief und schreiben uns, um was es geht, nämlich das Gewicht als Hauptthema und bitten dann darum, dass wir das weiter abklären.
Also ist es meistens so, dass die Eltern sagen, da muss man doch was machen. Die gehen dann zum Kinderarzt und sagen, hier, da muss man doch was machen. Deswegen kann es natürlich sein, dass die höheren Zuweisungen aufgrund der veränderten Wahrnehmung, was ist gesund, was ist nicht gesund, vielleicht kommt das daher.
Jetzt wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, oder? Also es ist ja omnipräsent in den Medien und es gab auch zumindest eine Zeit lang immer mehr Kinder und Jugendliche, die übergewichtig sind und in der Kombination gibt es dann wahrscheinlich auch einfach mehr Zuweisungen für euch. Was mich in dem Kontext interessieren würde, ist die Frage, warum kommen denn die Patienten zu euch oder warum werden sie euch geschickt? Mit welcher Fragestellung? Ist es eher so ein gesundheitlicher Aspekt, um tatsächlich auch im Geiste der Prävention, die du gerade ja selber angesprochen hast, in Anführungszeichen Schlimmeres zu verhindern, so früh wie möglich? Oder ist es ein kosmetischer Aspekt und der Sozialstress und der Sozialdruck, der sagt, also so kommt man im Alltag ja gar nicht zurecht. Was aus deiner Erfahrung heraus bringt letztendlich die Eltern dazu, Kontakt mit dem Kinderarzt und dann ja als zweiten Schritt auch mit euch aufzunehmen?
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum sie eigentlich zu uns kommen. Also meistens sind es tatsächlich die Eltern, sehr selten Jugendliche, die mal von sich aus kommen. Und ansonsten natürlich bei Kindern sind das immer die Eltern. Kein Kind kommt von sich aus wegen des Gewichts zum Kinderarzt oder dann auch zu uns. Und bei den Eltern ist es ganz, ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, die meisten sind tatsächlich so, dass sie selber das Bewusstsein haben für ein gesundes Gewicht, also wissen, dass es Spätschäden geben kann, wenn ein Kind bereits im jungen Alter Übergewicht oder Adipositas hat und möchten dort Unterstützung. Dann gibt es aber auch Eltern, die kommen gar nicht von sich aus, sondern es gibt in der Pädiatrie Vorsorgeuntersuchungen, wo Kinder regelmäßig in gewissen Abständen zu den Kinderärzten gehen, wo dann auch der Kinderarzt die Eltern darauf anspricht und darauf aufmerksam macht, dass das Gewicht ja gesundheitsschädigend werden könnte, wenn das weiter in diese Richtung läuft, wo dann in Zusammenarbeit von Kinderarzt und Eltern dann eigentlich die Zuweisung in die Sprechstunde kommt. Und dann gibt es aber, das ist eher selten der Fall, kosmetische Gründe bei den Eltern, die wirklich möchten, dass ihre Kinder einfach besser aussehen von ihrem Körpergewicht her, oder aber auch häufiger das Thema Mobbing, dass die Kinder und Jugendlichen gemobbt werden. Das geht bereits in sehr, sehr jungem Alter schon los, dass das ein Thema wird, und die Eltern leiden mit ihren Kindern mit unter dieser Mobbing-Erfahrung und möchten, dass das aufhört und möchten deswegen das Gewicht angehen. Und wenn es die Jugendlichen selber sind, dann ist es meistens aus kosmetischen Gründen, dass sie sich so einfach nicht mehr wohlfühlen.
Also frühes Stigma, auch so wie wir es letztendlich ja auch von den Erwachsenen her kennen. Noch, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, bei den Erwachsenen haben wir ja überwiegend weibliche Patientinnen, die wir in unseren Sprechstunden sehen. Ist das bei euch auch so? Und gleich im Anschluss meine Frage, seht ihr häufig eine familiäre Disposition? Also sind viele der Eltern, die mit ihren Kindern zu euch kommen, selber auch übergewichtig?
Also sehr häufig ist das so, dass die Eltern selber auch übergewichtig sind und dann mit ihren Kindern in die Sprechstunde kommen und meistens in dieser Sprechstunde dann auch Thema ist, was ist eigentlich der Werdegang der Eltern, häufig auch dort eine medikamentöse Therapie bezüglich der Adipositas oder auch ein bariatrischer Eingriff, den sie bereits hinter sich haben und deswegen aber auch sensibilisiert dafür.
Und mehr Jungs oder mehr Mädchen?
Von den Geschlechtern, ich würde sagen, in der Sprechstunde bei den jüngeren Kindern sowohl als auch sehe ich Mädchen und Jungen ungefähr gleiche Anzahl. Bei den Jugendlichen, das ist jetzt aber nur persönliche Erfahrung, ich kenne ehrlich gesagt nicht die Daten dazu, aber die jetzt zum Beispiel kommen auch für medikamentöse Therapien, sehe ich deutlich häufiger in der letzten Zeit jugendliche Mädchen, die zu mir in die Sprechstunde kommen.
Ich habe mal so eine Interessensfrage. Ich lese in Anamneseerhebungen unserer internistischen Freunde und Freundinnen häufig, dass das Geburtsgewicht der betroffenen Patienten ja erfragt wird. Gibt es denn Daten, die eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen Geburtsgewicht eines Betroffenen und der späteren Entwicklung von Adipositas zeigen?
Gibt es tatsächlich, also makrosome Neugeborene, das heißt übersetzt Kinder, die mit ihrem Geburtsgewicht auch wieder über einer gewissen Perzentile liegen dort, also ein erhöhtes Gewicht bei Geburt haben im Durchschnitt, eher das Risiko, später auch dann eine Adipositas zu entwickeln.
So, Marco, jetzt erzähle ich dir nämlich was du von mir noch nicht weißt. Mein Geburtsgewicht.
Weil wir unter uns sind.
Wir sind total unter uns. Weißt du mein Geburtsgewicht?
Klar.
Weiß er natürlich nicht. Aber ich hatte 5 Kilo und irgendwie 200 Gramm nach Aussage meiner Mutter.
Ja, aber dazu muss man sagen, dass das im Raum Aschaffenburg bestenfalls die 75. Perzentile ist, da wo du herkommst.
Das war schlapper Durchschnitt.
Der Junge muss mal was essen.
Also so ein Kind mit 5 Kilo Geburtsgewicht, das würde ich ja sagen, ist über zu viel. Also mehr als normal.
Wonneproppen. Viel, ja.
Und so ein 5 Kilo, so ein 5 Kilo Wonneproppen, der hat ein hohes individuelles Risiko für die Entwicklung
hoffe ich.
Einer Adiposita. Natürliche Geburt, sorry.
Die arme Mutter.
Ja. Respekt an die Mama. Jetzt bin ich verwirrt. Was war deine Frage?
Die Frage war, habe ich eigentlich rein von meiner individuellen Geschichte eine höhere Wahrscheinlichkeit, Adipositas zu entwickeln?
Tendenziell ja, aber es ist ja nur ein kleiner Faktor, der mit eine Rolle spielt. Also man kann sicher nicht sagen, dass alle Makrosomen-Neugeborenen später auch adipös werden, aber es ist ein Risikofaktor von vielen und ich sehe, dass du wohl nicht davon betroffen bist.
Also dieser Begriff Makrosom,
ich weiß nicht, der Andi hat sein Gesprächsziel für heute erreicht, er schaltet sich jetzt ab.
Der kann jetzt gehen.
Ja, verabschiede dich doch schnell bei den Hörerinnen und Hörern.
Ja, also danke Mutti hier an die Makrosomengeburt. Grüße gehen raus.
Wollen wir es nochmal versuchen, auf die Sprechstunde von euch zurückzukommen? Also da kommt jetzt also ein Elternpaar oder ein Elternteil mit dem betroffenen Kind zu dir in die Sprechstunde. Was passiert denn dann?
Also der erste Termin ist wirklich eher ein Kennenlernen. Was ist überhaupt der Wunsch von der Familie? Je nach Alter vom Kind auch, was ist der Wunsch vom betroffenen Kind oder des Jugendlichen? Wenn die Kinder natürlich sehr, sehr jung sind, dann nehmen wir die auch wahr, dass die Kinder da sind. Die sind aber häufig eher nebenbei, laufen parallel, sind am Spielen. Das Gespräch richtet sich wirklich an die Eltern. Wenn das ältere Kinder, Jugendliche sind, dann stehen natürlich die im Fokus. Und im ersten Gespräch geht es wirklich darum herauszufinden, warum kommen die überhaupt? Was ist die Intention? Was ist der Wunsch von ihnen, warum sie da sind? Sind sie nur geschickt von irgendwem, eben vom Kinderarzt und müssen sie jetzt hier bei uns sein? Dann weiß man eigentlich, dass wenn die Motivation sehr, sehr gering ist, dann können wir zwar Abklärungen machen, ob es nicht irgendwelche Hormonerkrankungen zum Beispiel gibt, die jetzt zu dem Übergewicht führen. Das ist aber sehr, sehr selten der Fall, dass wir dort was finden. Aber das heißt, es ist wie auch eine Abklärung und eine Motivationsabklärung am Anfang. Und wenn dieser erste Termin gemacht ist, dann geht es eigentlich darum, rauszufinden, wenn wir sehen, es liegt keine hormonelle Störung vor, dass die Familien auch entscheiden dürfen, ob sie wiederkommen möchten und auch die Jugendlichen, ob Motivation da ist, wiederzukommen. Außer in den Fällen, wo wir wirklich eine extreme Adipositas bei Kindern und Jugendlichen sehen, wo es dann auch in den Bereich von Kinderschutz geht, wo wir uns einschalten und sagen, sie müssen wirklich auch verpflichtend zu uns kommen.
Wenn du so die Ursachen, die du gerade so erwähnt hast, mal... Also in wie vielen Anteilen eures Patientengutes wäre es denn jetzt eine monogenetische Ursache? Gibt ja ein, zwei Erkrankungen, die wir kennen, die mit Adipositas assoziiert sind. Dann syndromale Krankheitsbilder gibt es ja häufig auch noch. Mhm. Wie viel macht das von euren Patienten aus und wie viel bleiben dann noch für eine Intervention eurerseits? Mhm.
Also monogenetische Ursachen oder auch syndromale Ursachen sind ja sehr, sehr selten. Natürlich sind wir eine spezialisierte Sprechstunde, sehen wir tendenziell mehr Patienten mit solchen Diagnosen, aber trotzdem liegt es unter 1% von dem Patientengut, welches wir sehen. Das heißt, es bleiben sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die vor allem als Ursache dann durch Ungleichgewicht von Nahrungsaufnahme und Kalorienverbrauch mit, aber auch Prädisposition genetisch und mit ihrem Stoffwechsel betroffen sind, dass sie Adipositas haben.
Also erstmal nicht beeinflussbare Faktoren ausschließen, das ist aber eine Minderheit. Mhm. Und dann sozusagen ran an die Materie, oder?
Genau. Also was bei den Kindern sicherlich ganz anders ist als beim Erwachsenen, in dem ersten Termin, wo sie zu uns kommen, sind wir eigentlich auch, ich weiß nicht, ob ich mir das anmaßen darf, aber in gewissem Sinne auch Entwicklungspädiater. Wir wollen auch wissen, wie haben sich die Kinder entwickelt. Dann zum Beispiel Hinweise für syndromale Adipositas ist erstens ein extrem hohes Gewicht, bereits schon unter dem Alter von 5 Jahren, aber häufig auch Entwicklungsauffälligkeiten, dass die Kinder ihre Meilensteine, es gibt Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung, wann ist es ungefähr der normale Zeitraum, laufen zu lernen, sprechen zu lernen, solche Dinge. Ob es dort Auffälligkeiten gibt, dass die Kinder dort zum Beispiel deutlich verzögert sind von der Entwicklung, was dann wie noch ein weiterer Puzzlestein ist, dass zum Beispiel wirklich eine syndromale Adipositas dahinter stecken könnte.
Was sind denn, Odile, Risikofaktoren für die Entwicklung von Adipositas im Kinder- und Jugendlichenalter?
Also ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist sicherlich das Gewicht der Eltern. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor.
Und das Geburtsgewicht natürlich, wie wir gelernt haben, auch.
Genau.
Aber Elterngewicht ist ein klarer Risikofaktor.
Elterngewicht ist ein riesengroßer Faktor. Also es gibt dort auch Zahlen, so dass ein Kind, das auf die Welt kommt, wo kein Elternteil adipös ist, liegt das Risiko für das Kind, Adipositas zu entwickeln, bei 10%. Wenn ein Elternteil betroffen ist, dann liegt es schon bei 40-60%. Und wenn beide Elternteile betroffen sind, liegt es bei über 80%. Also das Risiko ist extrem hoch, wenn die Eltern selber mit Adipositas betroffen sind. Aber es gibt natürlich auch noch einige andere Faktoren, die aber vielleicht nicht so ausschlaggebend sind, trotzdem Einfluss haben wie Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft oder nachher auch bei der Geburt, haben wir gehört, Geburtsgewicht dann, aber zum Beispiel auch, ist das Kind gestillt oder nicht gestillt, hat einen Einfluss drauf und dann natürlich der Lebensstil der Familie, ganz klar, wie
also,
aktiv.
Aber stillen ist besser, oder? Also besser im Sinne von reduziert die Wahrscheinlichkeit, im späteren Leben Adipositas zu entwickeln. Ist das
genau,
korrekt?
Genau, stillen für alle Mütter, die können, alle Mütter, die stillen können und wollen, ist es besser im Sinne der Adipositas-Prävention, das Kind zu stillen. Man geht davon aus, dass diese Kinder einfach auch schon mehr Geschmacksstoffe innerhalb der gestillten Muttermilch haben und somit auch schon lernen, sich auf neue Geschmäcker, sagt man das so, Geschmäcker einzulassen und dass das etwas anderes ist als Kinder, die mit der Flasche ernährt werden. Das heißt nicht, dass alle Kinder, die mit der Flasche ernährt werden, dann nachher auch eine Adipositas entwickeln, aber man geht davon aus, dass das eben einen Einfluss hat, wenn die Kinder vollgestillt sind, dass das auch ein Teil der Adipositas-Prävention ist.
Andi, wir hören.
Ob ich gestillt wurde oder nicht? Oh Gott.
Den konnte ja kein Mensch so lange offen hochhalten.
Genau, also
der hat die Flasche bekommen, 5 Kilo.
Ja, genau, ich war so schwer bei Geburt, dass ich wurde auch nicht gestillt, meines Wissens nach. Also ich habe alle Risikofaktoren hier so mitgenommen, die es so gibt.
Und? Mama übergewichtig?
Bisschen war sie mal, ja, das stimmt. Aber jetzt eher normalgewichtig. Also insofern.
Oh, über das bisschen, das war sie mal. Ich glaube, da besteht dann noch Gesprächsbedarf, nachdem die Folge hier veröffentlicht ist.
Ja,
das ist klar.
Ja, ich komme drauf zurück. Aber Odile, ich versuche jetzt mal hier die Kurve zu kriegen und das Gespräch wegzubekommen von mir.
Wir haben jetzt über ein paar Risikofaktoren innerfamiliär gesprochen, also Gewicht Eltern, Rauchen Mutter, etc., etc. Jetzt hat sich ja auch unser Leben dramatisch verändert in den letzten Jahrzehnten. Also mit Verfügbarkeit von Essen, von Convenience Food, industriell hergestelltem Essen. Gibt es Daten, die du uns hier so ein bisschen zusammenfassen und präsentieren kannst, inwieweit die Umgebung auch zur Entwicklung der Adipositas bei Kindern und Jugendlichen beigetragen hat?
Das weiß man ganz klar, dass die obesogene Umwelt, wie man das so schön nennt, also die Umwelt, die dazu beiträgt, dass Menschen und darunter auch Kinder und Jugendliche dann übergewichtig werden können, ganz, ganz wesentlichen Faktor spielt. Also es fängt schon an, wie Kinder früher zum Beispiel auch draußen unterwegs sein durften, auch ohne Überwachung. Kinder waren mehr aktiv draußen, haben gespielt. Mittlerweile gibt es dort die Möglichkeit für Tablet, Fernsehen, Handy, viel Medienkonsum. Also dort sehe ich in der Sprechstunde teilweise wirklich auch junge Kinder im Alter von 2 Jahren, die bis zu 3 bis 4 Stunden einfach am Tag am Fernseher schauen sehen, ohne dass den Eltern bewusst ist, dass das für das Kind vielleicht nicht so optimal ist. Und dann ist es so, dass viele Kinder auch den Schulweg nicht unbedingt so wie früher eine Stunde lang in Kauf nehmen, dass man zu Fuß geht. Da wird es heute einen riesengroßen Aufschrei geben, dass kein Kind so weit in die Schule zu Fuß laufen kann und schon gar nicht alleine, wenn es noch jünger ist. Das hat sich auch geändert, dass wir dort mehr das Auto benutzen, Elterntaxis und so weiter zu all den ja kindlichen Aktivitäten. Also insgesamt ist dort sicherlich weniger Bewegung im Alltag und dann die Verfügbarkeit von hochkalorischen Lebensmitteln, die überall zu haben sind und auch für Kinder hergestellt werden. Also die Kindersnacks mit wunderschöner Werbung vorne drauf, irgendwelche Tiere, das sind ja meistens Snacks, die kein Kind braucht. Also kein Kind braucht irgendwelche Snacks ohne Vitamine und andere Dinge drin, um einfach nur zwischendurch was zu essen. Das spricht die Eltern und die Kinder an, dass es kindergerecht aussieht, ohne dass dort Inhaltsstoffe sind, die jetzt irgendjemand wirklich benötigt. Und früher gab es halt einfach dann den Apfel als Znöni oder Zferi.
Wenn wir jetzt so eine Sprechstunde angucken und du siehst Kind, Jugendliche mit Übergewicht, / Adipositas, wie geht es weiter? Wann siehst du die Notwendigkeit einer Therapie? Und wenn ja, oder wenn du uns das gezeigt hast, wie sieht denn so eine Therapie aus?
Also ich glaube, dort gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen, sehe ich die Notwendigkeit von einer Therapie und möchte das der oder die Betroffene denn selber auch? Und sehe ich die Notwendigkeit von einer Therapie, weil ich ansonsten der oder die Betroffene unmittelbar als gefährdet ansehe, weil bereits Folgeerkrankungen von der Adipositas bestehen. Also letztendlich ist das, so wie ich das bei den Erwachsenen auch annehme, eine freiwillige Entscheidung, die Adipositas anzugehen. Und es braucht Motivation und es braucht auch Energie. Das ist kein einfacher Weg, aber dort begleiten wir eben gerne und unterstützen. Und dort ist es so, wenn ich denke, dass es wirklich Sinn macht, dass man jetzt zusammen beginnt, dass ich dort versuche zu motivieren, zu erklären, was genau das Vorgehen ist, aber immer den Familien mit Kindern oder Eltern mit Kindern und den Jugendlichen, wie die Entscheidungsmöglichkeit auch gibt, seid ihr wirklich motiviert, um mitzumachen. Dann wäre der erste Schritt eigentlich, dass wir uns für den nächsten Termin vereinbaren, wo ich dann meistens dort auch eine körperliche Untersuchung mache. Das mache ich ungerne bei der ersten Konsultation, wo man sich noch nicht gut kennengelernt hat. Das ist für die Jugendlichen auch nicht immer ganz angenehm, weil bei uns dort auch der Pubertätsstatus mit dazugehört. Das heißt, Pubertätsstatus abklären bei Mädchen, dass man auch die Brust untersucht und die Behaarung unter den Achseln, dem Schambereich, und bei den Jungen tatsächlich auch die Hodengröße und den Penis beurteilt. Und das ist natürlich etwas, was man nicht gerade bei der ersten Konsultation machen will. Dann gehört eine Blutentnahme mit dazu, wo man gewisse Dinge noch an der Blutentnahme untersucht. Und dann stellen wir dort meistens einen Fahrplan auf, solange wir nicht andere Hinweise haben, dass eben auch eine monogenetische Ursache oder eine syndromale Ursache bestehen könnte. Wenn das der Fall wäre, dann planen wir noch eine genetische Untersuchung mit Abklärung. Wenn das nicht der Fall ist, starten wir mit der Therapie, wenn die Motivation da ist. Und dort planen wir regelmäßige Termine, einerseits ärztlich, dann aber auch Ernährungsberatung, Physiotherapie und wenn Bedarf ist auch eine psychologische Begleitung, was wir aber meistens in den seltenen Fällen dann auch mit benutzen.
Bevor wir auf die Therapieoptionen eingehen, und Prävention besprechen wir vielleicht mal in einer anderen Folge dann, ich würde auf diesen Entscheidungsprozess, den du gerade angesprochen hast, gern nochmal eingehen, beziehungsweise etwas mehr darüber wissen, weil das kennen wir ja auch aus der Sprechstunde, aus unserer erwachsenen Adipositas-chirurgischen Sprechstunde, dass ja eigentlich keiner so richtig gerne zu uns kommt, weil die meisten das als Scheitern der eigenen Disziplin empfinden. Also dieses internalisierte Selbststigma, das ist mein Fehler und ich brauche jetzt Hilfe für irgendetwas, was ich eigentlich selber in den Griff bekommen müsste. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, dass die Motivation wiederzukommen entscheidend ist und je nach Alter deiner Patientinnen betrifft das ja vor allen Dingen die Motivation der Eltern. Wie groß ist da diese Hemmschwelle, häufig medizinische Hilfe für etwas in Anspruch zu nehmen, was ja gemeinhin immer noch als nicht primär medizinisches Problem gilt. Siehst du das in deiner Sprechstunde ähnlich konkret wie bei uns?
Also ich sehe dort auch ganz große Unterschiede. Ich sehe dort teilweise Familien, die kommen, denen war das wirklich einfach nicht bewusst, dass ihr 2,5-jähriges Kind nicht noch 4-mal am Tag die Milchflasche braucht und nicht zusätzlich Snacks braucht und auch nicht am Tag eben 3-4 Stunden Fernsehen schauen sollte. Die sind relativ dankbar, diese Familien, weil sie wirklich einfach vorher nicht gewusst haben, was sinnvoll ist und was nicht. und die sind relativ schnell mit an Bord, wenn sie das hören und man ihnen das erklärt, dass sie bereit sind, dort gerade auch mitzumachen. Dann gibt es natürlich auch Familien, die sehen den Aufwand. Und der Aufwand ist natürlich schon ein gewisser Aufwand, regelmäßig zu kommen für all die Termine, die dann auf einen zukommen. Und häufig sehen das gewisse Familien, das hat manchmal auch gewisse kulturelle Hintergründe, gar nicht ein, dass die Adipositas ihr Kind betrifft im Sinn von, dass es auch wirklich krank machen kann. Es gibt andere Kulturen, wo das eher als etwas Positives angesehen wird. Wenn das Kind ein sehr, sehr gutes Gewicht hat, dann haben die Eltern alles richtig gemacht. Dann haben sie das gut ernährt. Sie haben genügend Geld, auch ihrem Kind Essen zu kaufen. Die Großeltern spielen ganz häufig auch noch mit. Ein Faktor, Kinder sind häufig von den Großeltern in gewissen Kulturkreisen, auch oder in allen Kulturkreisen mitbetreut. Aber dort kommt es auch sehr drauf an, wie ist das Verhältnis zwischen den Eltern und den Großeltern, sind die auch bereit, mit dazu beizutragen.
Mhm. Wie das erste Gespräch, findet das mit den Eltern statt, ohne die Eltern statt?
Also das erste Gespräch bei Kindern findet immer mit den Eltern statt, weil dort sind wir einfach darauf angewiesen, dass wir die Informationen von den Eltern bekommen. Wir möchten die Kinder auch kennenlernen, also auch das dreijährige Kind möchte ich gerne sehen, wie es vom Charakter ist, wie es sich verhält, aber dort ist das Gespräch wirklich primär mit den Eltern. Bei den Jugendlichen mache ich es immer so, dass ich die Eltern mit dazu nehme, um von beiden Seiten zu hören, was die Wünsche sind, was die Gründe sind, warum sie heute auch zu mir in die Sprechstunde kommen. Dann schicke ich aber praktisch immer, außer es ist vom Jugendlichen oder der Jugendlichen selbst nicht gewünscht, die Eltern noch nach draußen, um dann mit den Betroffenen auch unter vier Augen sprechen zu können, weil dort manchmal noch ganz andere Themen aufgemacht werden.
Ich kann mir vorstellen, es ist bestimmt oft so, dass die Eltern ja eine ganz andere Wahrnehmung haben als die Kinder. Und wie gehst du mit so Situationen um, wenn du den Betroffenen Jugendlichen etwas fragst und die Eltern antworten? Das wird es bestimmt oft geben, oder?
Ja, das gibt es tatsächlich oft. Man sieht dann dort auch gerade die Schwierigkeiten zwischen Eltern und Jugendlichen, wo man nur verdrehte Augen sieht oder dann gewisse Kommentare von beiden Seiten. Und dort versuche ich das wirklich dann auseinanderzunehmen, dass man wirklich auch vielleicht den Eltern Raum gibt, auch mit den Eltern alleine zu sprechen, mit den Jugendlichen alleine zu sprechen, um dann eine gewisse Basis zu finden. Aber letztendlich, wenn ich keine Gefährdung sehe durch bereits bestehende Folgeerkrankung, wo ich ein Kind oder die Familie dazu mehr oder weniger zwingen muss, regelmäßig zu uns zu kommen, gebe ich wirklich dann vor allem dem Jugendlichen, wenn es um das jugendliche Alter geht, das Recht zu entscheiden, ob er wiederkommen möchte oder nicht. Das heißt, wenn die Eltern kommen möchten und der Jugendliche oder die Jugendliche das nicht einsieht oder einfach nicht will, dann ist es auch in Ordnung, dass sie zu dem Zeitpunkt nicht kommen wollen.
Ja, das ist dann natürlich für uns als Therapeuten in Ordnung und klingt aber und wird wahrscheinlich auch so sein wie eine extreme Stress- und Drucksituation in der Familie. Da ist ja Dampf auf dem Kessel dann. Wenn die Eltern einen Therapiewunsch haben, aber die betroffenen Jugendlichen das nicht einsehen.
Absolut. Also dort sieht man auch ganz häufig, dass die Eltern frustriert oder wütend oder völlig enttäuscht wieder nach Hause gehen, weil sie so viel Hoffnung in diesen Termin gesetzt haben, dass jemand dort jetzt überzeugen kann, warum das so wichtig ist oder man doch bitte dem Jugendlichen jetzt erklären soll, was alles passieren kann, wenn sie jetzt nicht Gewicht abnehmen. Also das ist tatsächlich etwas, was man ganz, ganz häufig beobachtet, dass die Eltern dann wirklich sehr enttäuscht sind, wenn die Jugendlichen einfach nicht zu überzeugen sind. Was ich aber häufig sehe, ist, dass sie dann gehen, die Jugendlichen die im Moment nicht wollen. Ich gebe aber immer Telefonnummer und E-Mail-Adresse direkt an die Jugendlichen ab. Und das kommt doch immer häufiger mal vor, dass mir jemand nach einigen Monaten oder vielleicht auch nach einem Jahr eine E-Mail schreibt, dass er oder sie jetzt Interesse haben. Und da freue ich mich jedes Mal drüber, wenn sowas kommt, wenn es ein bisschen Zeit gebraucht hat, aber jemand dann wirklich motiviert dabei ist. Und das berichte ich den Eltern häufig auch, dass es zwar jetzt sich nicht gut anfühlt, dass ihr Kind, wo die Eltern sehen, es braucht jetzt eigentlich eine Therapie, nicht mitmachen möchte, aber dass man ihnen manchmal die Zeit geben muss, dass sie selber begreifen, dass sie jetzt was ändern wollen. Und dann hat man viel bessere Chancen als zu dem Zeitpunkt, wo Umstehende und Eltern versuchen, den Jugendlichen zu zwingen.
Ja, das klingt nach einem ja wirklich ja anspruchsvollen Job, den du da machst in der Sprechstunde, weil das ja so komplex ist, psychoemotional, interaktionär, medizinisch natürlich auch. Du hast ja auch den Anspruch, medizinisch korrekt zu handeln und ja, aber Kinder und Jugendliche sind halt einfach keine kleinen Erwachsenen, die man dann so sich hinbiegen kann, wie das dann später vielleicht der Fall ist.
Ja, ich danke gerade dem lieben Herrgott, dass wir keine Eltern mehr in unserer Sprechstunde dabei haben. Ja, weil es zeigt ja wunderbar die Rolle des familiären Umfelds. Und du hast es gerade schon gesagt, für die Entstehung der Erkrankung häufig, oder? Das soziale Umfeld selber, dann aber auch in der Therapieentscheidung. Und wahrscheinlich auch, wenn die Entscheidung gefällt ist, in der Unterstützung. Also steht und fällt mit dem familiären oder dem sozialen Umfeld häufig auch, ob eine Therapie, die man dann angeht, gemeinsam auch verhebt oder nicht, weil ein Jugendlicher alleine auf sich gestellt wird in einem Umfeld, wo die Therapie nicht mitgetragen wird, sich auch die Zähne ausbeißen und sicher keine bestmöglichen Therapieerfolg erzielen können, als wenn das eben auf festen Säulen steht. Was uns zurück zur Therapie bringt. Also ich fasse mal kurz zusammen. Man macht sich einen ersten Eindruck, schließt monogenetische syndromale Sachen aus. Dann machst du dir ein Bild über die Entwicklung des Kindes oder auch das soziale Umfeld. Versuchst ein Bild generell zu bekommen über Therapiewünsche. Aber jetzt sind wir mal so weit und wir sagen, okay, wir möchten das therapeutisch angehen. Was ist denn so Erstlinientherapie? Womit fängst du an?
Also ich denke, was dort ähnlich ist zu den Erwachsenen, die auch betreut werden, ist wirklich, dass man eine kleine Art Ausbildung über die Ernährung und die Ernährungspyramide macht, dass das mal als Basis vorhanden ist. Und wir haben dort nicht im Vordergrund Kalorienzählen bei Kindern und Jugendlichen. Unterschiede zu den Erwachsenen sind vielleicht auch Kinder und Jugendliche brauchen Kohlenhydrate zum Wachsen. Also wir erklären auch keine Diäten, sondern es geht eher darum, kennenzulernen, was sind vielleicht Nahrungsmittel, von denen können wir mehr essen, das ist in Ordnung. Und was sind Nahrungsmittel, die sind zwar auch erlaubt, aber einfach nur in kleinen Maßen. Das ist entweder sehr, sehr kindgerecht für die Kinder, die vielleicht schon selber dort auch ein bisschen mitlernen können und Interesse dran haben, aber sehr, sehr einfach gehalten, bis für die Eltern dann ins Detail. Aber auch dort, je nach Bildungsniveau, anders veranschaulicht, wie weit wir dort ins Detail gehen. Also die Ernährung ist sicherlich ein Hauptbestandteil, was wir uns dort ansehen. Und der andere Anteil ist die Bewegung, die dort mit dazukommt, dass wir wirklich zu versuchen zu fördern, dass die Kinder einfach aktiv sind. Und dort ist auch wieder ein riesengroßer Unterschied, ob das Kind gerade im Kleinkindesalter kommt und man wirklich motiviert, einfach auf den Spielplatz zu gehen, draußen zu spielen, aktiv zu sein und nicht nur zu Hause eben das Kind vor dem Tablet zu betreuen, bis hin dann aber auch zu älteren Kindern, wo wir wirklich mit Physiotherapeuten schauen, dass wir eine gewisse Abklärung machen. Gibt es gewisse Fehlstellungen? Gibt es bereits irgendwelche Beschwerden, die bestehen, wo man darauf eingehen muss? Und dann aber auch die Förderung am Schluss, dass sie eigentlich einen Sport oder eine Bewegungsart finden, die ihnen Spaß macht. Weil wenn sie Spaß macht, dann gehen sie gerne dorthin und bleiben dran. Ganz viele Jugendliche entscheiden sich zum Beispiel ins Gym zu gehen, machen das einen Monat motiviert und haben dann einfach keine Lust mehr, weil sie keine Freude dran haben und dann hören sie wieder auf.
Und weil sie auch keine schnellen Erfolge sehen natürlich. Ja, ne? So nach einem Monat Gym hat sich da der Körper ja nicht verändert.
Das wäre so die nächste Frage, oder? Wie häufig führt das zu einem Erfolg? Diese Ernährungsschulung des Umfelds, der Kinder und die vermehrte körperliche Aktivität. Und welche Rolle spielt dann, und du hattest es gerade vor ein paar Minuten schon mal angesprochen, bei den Gründen, weshalb Leute mit ihren Kindern überhaupt zu dir kommen, nämlich das Mobbing. Also ich stell mir was Angenehmeres vor, als Jugendlicher mit schwerem Übergewicht jetzt zu sagen, ich muss jetzt mal Sport machen und ich gehe ins Fitnessstudio. Da weiß man ja schon genau, was da passiert. Also wer will dem Jugendlichen vorwerfen, dass er nach 6 Wochen sagt, ich habe die Schnauze voll, darauf habe ich echt keinen Bock. Also wie oft funktioniert das, um damit mal anzufangen?
Das ist wirklich auch wieder ganz unterschiedlich. Aber tatsächlich ist es wirklich relevant auch vorher, wie geht's den Jugendlichen selber, wenn sie starten, die ganz, ganz schlimme Mobbing-Erfahrungen gemacht haben. Dort kann man teilweise auch depressive Verstimmung sehen. Dort brauchen wir wirklich erstmal psychologische Unterstützung, bevor überhaupt Motivation da ist, ins Gym gehen zu können oder andere Dinge zu machen. Da steht das wenig nicht im Vordergrund. Und dann sehe ich aber doch auch einige, die wirklich starten und so motiviert sind, dass sie über die ersten Wochen ganz, ganz regelmäßig gehen, tatsächlich doch auch mal Erfolge sehen, im Sinn von häufig höre ich den Erfolg mit, ich habe jetzt gerade 3 Kilo abgenommen von vielleicht auch vorgestern Abend zu heute Morgen, wo dann nicht berücksichtigt wird, dass das vielleicht auch nicht per se das Körperfett ist, was verloren wurde, sondern dass es gewisse physiologische Veränderungen gibt durch unterschiedliches Körpergewicht am Abend und am Morgen durch Nahrungsaufnahme und Toilettengang und so weiter, wo das wirklich im Kontrast dazu steht zu anderen Jugendlichen, die wirklich extrem demotiviert sind, dass am Anfang überhaupt nichts passiert. Und meistens ist es so, dass wir vor allem bei uns im Spital auch die Jugendlichen sehen, die vorher ja schon viel probiert haben. Also wenn das jemand ist, der vorher noch gar keine Ernährungsberatung hatte, noch keine Physiotherapie und wir das erste Mal machen, dann würde ich sagen, ist doch ein gewisser Anteil dabei von geschätzt jetzt 30%, die anbeißen, die sagen, ich mache das und die dranbleiben. Aber alle anderen, die vorher schon so viel durchgemacht haben, das muss man sich vorstellen, da kommen ganz viele Jugendliche, die haben schon im Kindesalter Ernährungsberatung gehabt, dann haben sie weiter zugenommen, jungen Jugendlichenalter wieder. Und jetzt stehen sie dann mit 16 bei uns und sollen jetzt wieder von vorne anfangen. Die sind auch frustriert und dort versuchen wir einfach Mut zu machen, dran zu bleiben, nicht aufzuhören, dass auch jedes Kilogramm, was sie nicht weiter zugenommen haben, Erfolg ist, also nicht auf die fehlende Gewichtsabnahme fokussieren, sondern dass es trotzdem was bringt, dass sie nicht weiter an Gewicht abnehmen. Und wenn man aber wirklich sieht, sie sind motiviert, sie machen ihre Sachen, dann kommen für uns auch mittlerweile medikamentöse Therapien ins Spiel.
Und da kommt dann irgendwann der Hausarzt und wenn er da dann das erste Mal aufkreuzt, sagt der Hausarzt, ja, müssen wir jetzt nochmal über die Ernährungspyramide.
Ja, und ein bisschen mehr bewegen, ne?
Genau.
Also eines der immer wiederkehrenden Dinge, die wir hier im Adi-Podcast diskutieren, ist ja unsere Überzeugung, auch datenbasierte Überzeugung, dass Ernährungsumstellung und Steigerung des Bewegungsumfanges bei einer manifesten Adipositas, zumindest im Erwachsenenalter, sage ich jetzt mal, keine Therapie ist. Weil A, Ergebnisse nachweisbar schlecht sind im Langzeitverlauf und die Veränderung des Lifestyles bestenfalls als Präventivmaßnahmen zu betrachten sind, zumindest in der Erwachsenenmedizin. Ich wäre neugierig, deine Meinung zu diesen Therapieinterventionen in Anführungsstrichen oder Präventivmaßnahmen als Therapieersatz in der Pädiatrie zu hören.
Also es ist schon so, dass man sieht, dass das wirklich auch als Therapie in Frage kommt und auch was nützt. Allerdings muss man dort sehr genau anschauen, wann nützt es denn was? Und das nützt nur was, wenn man ein sehr, sehr gutes Setting hat. Also wenn man dort motivierte Patienten mit motivierten Eltern dabei hat, eine Ernährungsberatung, eine Physiotherapie, einen Psychologen mit regelmäßigen Terminen, also wirklich eine Anbindung, wo zum Beispiel die Jugendlichen wöchentlich bis maximal alle 2 Wochen vom Abstand her kommen, dann sieht man, wenn man die über ein Jahr betreut, gibt es auch Studiendaten zu, dass die wirklich an Gewicht signifikant abnehmen und dann auch, wenn sie ordentlich weiter betreut werden, diesen Gewichtsverlust auch halten können. Aber in den allermeisten Fällen haben wir kein so ein optimales Setting, weil wir heute halt auch in der Medizin eigentlich nicht genügend Zeit haben für das, was wir gerne tun möchten. Das heißt, die Termine finden häufig nicht so regelmäßig statt oder es gibt nicht unbedingt immer auch ein geeignetes Programm, wo alle Disziplinen miteinander schaffen. Und dann ist es tatsächlich so, dass die Frage ist, was das Outcome davon ist. Dann ist es sehr individuell, wieder die Motivation des Jugendlichen und der Familie. Aber es muss das Setting sicherlich stimmen, dass überhaupt die Chance da ist, dass es eine sinnvolle Adipositas-Therapie ist. Und ich denke auch, je nachdem, wie man fragen würde, sind die einen Befürworter von dieser Anführungszeichen konservativen Adipositas-Therapie, während andere eher wieder begründen, dass das nicht so erfolgreich ist. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Datenlagen zu. Aber ich denke wirklich, bei einem guten Setting ist es ein sinnvoller Therapieansatz für motivierte Patienten.
Wenn wir mit dem präventiven Charakter mal ganz kurz jetzt doch weitermachen. Was hältst du als Pädiaterin, die mit Adipositas bösen Kindern oder Kindern mit Adipositas zu tun hat, von Zuckersteuern? Was hältst du von diesen Maßnahmen, die wir jetzt aus Australien gehört haben, dass der Zugang zu Social Media ab einem gewissen Alter erst beginnen soll und vorher gar nicht, Screen Time? Was hältst du für sinnvolle Präventivmaßnahmen und für wie dringend hältst du die aus deiner Sicht?
Es ist immer die Frage, wie weit staatlich eingegriffen werden soll. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen zu. Ich kenne dort vor allem die Daten auch zum Beispiel aus Chile, die dort sich angesehen haben, Werbung für ungesunde Kindernahrung und das verbannt haben oder besser deklarieren von Inhaltsstoffen wie Zucker oder Fetten in Kindernahrung, wo man gesehen hat, dass tatsächlich dort diese Produkte weniger gekauft worden sind insgesamt, aber die Adipositas nicht zurückgegangen ist über zumindest den kürzeren Zeitraum, wo man die Untersuchung gemacht hat. Die Zuckersteuer selber, ich persönlich kann mir vorstellen, dass es nützlich sein könnte, aber nur zusammen mit anderen Maßnahmen. Das alleine wird sicherlich nicht der Schlüssel zum Erfolg sein. Was ich als Pädiaterin aber ganz klar vertrete, ist, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum Kindernahrung, die ungesund ist, weiterhin beworben werden darf, in dem Sinn, dass sie mit Zeichnung direkt Kinder anspricht. Also dort gibt es verschiedene Müsli-Packungen, dort sind wunderschöne Tiere drauf, das spricht meine Kinder bei jedem Einkauf, wo sie mit dem Geschäft sind, an, weil das schaut total süß und niedlich aus, aber der Inhalt drin ist eigentlich eine Katastrophe und dort wird jedes Mal diskutiert und das, finde ich, müsste unbedingt etwas sein, dass so etwas eigentlich nicht mehr in den Supermarkt gehört.
Oft sind das ja bunte Bilder und dann zusätzlich noch irgendwelche Aussagen, die suggerieren, das ist gesund, ne?
Richtig, genau. Also ich fand das zum Beispiel auch ganz spannend. Jetzt bin ich selber Kinderärztin, also sollte eigentlich ausgebildet sein, zu wissen, was ist denn für meine Kinder gesund oder nicht gesund, und habe ganz lang und sehr gerne diese Quetschis genommen. Quetschis sind eigentlich Früchtebrei, verschiedenste Früchte püriert in so einer kleinen Packung, die man eben ausquetschen kann. Und die waren super praktisch, bis mich eine Kollegin darauf angesprochen hat, was machst du da mit deinen Kindern? Das kannst du doch eigentlich nicht machen, nicht als Kinderärztin und nicht als Adipositas-Therapeutin. Meine Kinder sind beide im Moment normalgewichtig, aber trotzdem habe ich dort gemerkt, mir war das auch nicht ganz klar, als ich mich dann informiert habe, was ist denn eigentlich daran gar nicht so sinnvoll, sind doch Früchte, ist praktisch zwischendrin, dass sogar ich drauf reinfall. Das ist praktisch, das ist gut beworben, ist als gesund beworben, meine Schmeckt Kinder gut. Hat angesprochen, super Sache, aber ich glaube, dort gibt es immer wieder viele Dinge aufzuholen, die man verbessern könnte, dass es für jeden von uns klarer deklariert ist, was macht eigentlich Sinn und was macht nicht Sinn als Kindernahrung.
Also was wir da mal gemacht haben, kleine Anekdote, wir haben ja unser Mantelstudium, wo wir mit Adipositas-Anzügen die Medizinstudenten und zukünftigen Ärzte versuchen, dafür zu sensibilisieren, wie es ist, mit einem schweren Körpergewicht durch den Alltag zu gehen. Und ich habe das mit einem befreundeten Sozialarbeiter hier in einer Nachbargemeinde in Uetikon Gymnasium gemacht und wir haben Adipositas-Anzüge für Jugendliche und haben das genutzt, um mit den Kindern, also wir hatten dann Lebensmittel dabei, Cola, O-Saft, eine Banane und Würfelzucker und die Schülerinnen und Schüler sollten mit den Würfelzuckern schätzen, wie viel Zucker in dem jeweiligen Produkt drin war. Und was ich nie vergessen werde, war diese Orangensaftflasche. Da stand halt Bio drauf. Und dann mussten wir halt sagen, dass in einem Liter O-Saft, ich weiß gar nicht mehr, 24 Würfelzucker oder sowas drin waren. Und die Kinder sind wirklich sprachlos gewesen. Die sind fast vom Glauben abgefallen. So, was? Aber da steht doch Bio drauf. Und dann, das hat mir auch nochmal so vor Augen geführt, wie leicht die beeinflussbar sind durch das Label, durch die Farben und durch ein Wort. Und bereits Kinder, denen man ja unterstellt, das war erste, zweite Gymnasialklasse, also siebte, achte Schulklasse, die das vielleicht sogar schon entlarven könnten, diese Strategie, aber also gar nicht. Also da gibt's viel zu tun, ne? Da gibt's viele, kann man gar nicht früh genug anfangen mit der Aufklärung und der Prävention.
absolut. Und wahrscheinlich sind dort nicht nur die Kinder betroffen, sondern hätte man es bei Erwachsenen gemacht, könnte ich mir vorstellen, ist das Ergebnis fast das Gleiche.
Ja, die Lehrergesellschaft hat im Hintergrund fleißig mitgeschrieben. Ja. Das ist mir noch aufgefallen.
Also wenn du morgens um 8 in Stadelhofen stehst, meiner S-Bahn-Station, und zählst mal, wie viele Jugendliche morgens um 8 mit einer Dose Red Bull an dir vorbeigehen, garantiert innerhalb von einer Minute siehst du mindestens 10, weil es einfach cool ist und weil es Mainstream ist und da besteht viel Aufklärungsbedarf auf jeden Fall.
Odile, wenn jetzt diese ganzen Lifestyle-Modifikationen zu keinem gewünschten Erfolg geführt haben bei dir in der Sprechstunde und du siehst die Betroffenen, Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern öfters wiederholt und es zeigt sich keine deutliche Besserung. Ich nehme an, das ist ein Prozess, der sich über Monate hinwegzieht natürlich. Wann intensivierst du die Therapie? Also A, was ist eine intensivere Therapie dann? Wann siehst du die Notwendigkeit, das zu machen und wie beginnst du damit?
Also in der Kinder- und Jugendmedizin gibt es eigentlich festgelegte Vorgehensweisen, wie man bei Kindern und Jugendlichen mit Übergewicht oder Adipositas vorgehen kann. Und eigentlich ist dort erstmal der Kinderarzt, der das angehen kann. Dann gibt es Kinderärzte, die extra eine kleine Ausbildung hatten zur Behandlung von Adipositas. Die können über 6 Monate behandeln, können das dann nochmal über 6 Monate wiederholen. Und wenn das aber nicht erfolgsversprechend ist, dann können sie auch zu uns zuweisen.
Behandeln heißt Lifestyle Modification oder?
Behandeln heißt eigentlich klare Voraussetzungen. Mit der Kinderarzt kann die Kinder sehen. Es gibt 9 Einheiten Physiotherapie für ein halbes Jahr und 6 Einheiten Ernährungsberatung und das kann dann nochmal wiederholt werden. Da kommt jetzt sehr auf den Kinderarzt drauf an, ob das schon gemacht wurde oder nicht gemacht wurde. Wenn das nicht gemacht wurde, dann ist das eigentlich auch etwas, was wir ungefähr in dem Format ähnlich durchführen. Wenn man jetzt aber wirklich sieht, dass man über 6 bis 12 Monate bei Jugendlichen wirklich keinen Erfolg verzeichnen kann, obwohl die wollen, oder? Also ich spreche nicht von denen, die auch einfach sagen, ich mag gerade einfach nicht, ich habe keinen Kopf dafür oder keine Lust, sondern die wirklich wollen, dann ist das ja auch extrem frustrierend. Die investieren so viel dafür, die investieren deutlich mehr als andere, die normalgewichtig sind, aber sich überhaupt keinen Kopf drüber machen müssen. Und dort heißt intensivieren für mich, dass ich mit denen wirklich nochmal gucke, genau anschaue, was läuft im Moment, was ist von der Ernährung Thema, was ist von der Bewegung Thema, braucht es vielleicht einen Familiencoach, das kann manchmal ein Thema sein bei Jugendlichen, aber dann ist auch der Punkt, wo man dann wirklich drüber spricht, wie schaut es mit einer medikamentösen Therapie aus und wenn das für die Jugendlichen, für die Familie in Frage kommt, dann haben wir mittlerweile dadurch ja sehr, sehr gute Verläufe gesehen, wenn die Jugendlichen diesen Weg einschlagen möchten.
Also konkret, unsere Hörerinnen und Hörer kennen das ja aus verschiedenen anderen Episoden, also konkret Abnehmspritze in Anführungsstriche, Wegovy, Mounjaro, diese Medikamente, GLP-1.
Genau, für unter 18-Jährige ist im Moment in der Schweiz nur das Wegovy zugelassen, also GLP-1-Analoga. Und das dürfen wir ab dem Alter von 12 Jahren einsetzen. Bis zum Alter von 18 Jahren. Meistens gehen sie dann weiter in die Erwachsenenmedizin, wenn das dann noch ein Thema ist. Genau, und von dem spreche ich konkret. Andere Medikamente sind im Moment aktuell nicht auf dem Markt in der Schweiz verfügbar, außer wenn wir wieder von den Patienten sprechen, die zum Beispiel eine syndromale Adipositas haben. Dort gibt es zum Beispiel ein Syndrom, das nennt sich Bardet-Biedl-Syndrom. Dort gibt es jetzt auch neue Medikamente, die eingesetzt werden können, die auch sehr gute Verläufe zeigen. Das sind Patienten, die eigentlich seit der frühesten Kindheit an Gewicht zugenommen haben, extrem adipös werden können, auch wenn man von Anfang an versucht, auf gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung, viel Bewegung zu achten. Man hat das fast keinen Einfluss für diese Kinder. Sie nehmen trotzdem extrem stark zu. Und das Spannendste ist eigentlich bei denen, wenn dort ein Medikament eingesetzt wird, das ist kein GLP-1-Analoga. Das ist ein anderes Medikament, aber auch eine Spritze, die täglich verabreicht werden muss. Dann nehmen sie nicht nur eindrücklich Gewicht ab, sondern diese Kinder berichten mir auch, wie sich ihr ganzes Leben geändert hat, weil sie plötzlich nicht mehr an das Essen denken müssen. Früher haben sie jede Minute in ihrem Leben an Essen gedacht und keine Zeit für was anderes gehabt. Und wenn sie plötzlich unter der Medikation sind, haben sie Zeit für Hobbys, für Freunde, für ihre Familie. und die Lebensqualität von vorher zu nachher ist eindrücklich.
Darf ich nochmal auf diese GLP-1-Rezeptor-Analoga eingehen, weil ich nehme ja an, dass das wahrscheinlich auch die Anzahl der Kontaktaufnahmen in eurer Sprechstunde, zumindest die direkten Kontaktaufnahmen, nochmal deutlich erhöht haben dürfte, oder? Mhm. Du sagtest, ab dem Alter von 12 Jahren könnt ihr beginnen. Wie ist es mit der Kostenübernahme durch die Krankenkassen bei den Erwachsenen? Ist es ja an Bedingungen geknüpft, das nennen wir Limitatio und in der Schweiz auf maximal 3 Jahre begrenzt aktuell. Das heißt, nach 4 Monaten muss man, ich glaube, wie viel?
7% des Ausgangskörpergewichtes.
Und nach 10 Monaten 10% oder 12%? Also es gibt da solche Grenzen. Gibt es die in eurer Welt auch?
Die gibt es in unserer Welt tatsächlich auch. Dort ist es so, dass wir überhaupt erst starten dürfen. Also es gibt dort einen Unterschied einerseits vom BMI, ab wann man das Medikament, das GLP-1-Analoge, anwenden darf und ab wann es überhaupt von der Kasse auch gezahlt wird. Und das wird von der Kasse übernommen ab einem BMI von 35. Das heißt aber wieder, weil es ja Jugendliche sind, wo wir behandeln, also ein BMI dem Jugendlichen, was äquivalent wäre einem Erwachsenen von BMI.
Welche Perzentile wäre das?
Also BMI 30 ist ja in dem Sinn keine exakte Perzentile, aber eigentlich beginnt es mit den Patienten mit erhöhtem Adipositas. Aber es ist wie in dem Sinn keine direkt übersetzte Perzentile. Es ist tatsächlich so, dass man eigentlich dann eine Vorgabe hat. BMI 35 Erwachsener entspricht dem Alter von 12 Jahren. Und dann ist das in absoluten Zahlen aufgeführt. Alter 12,5, Alter 13 Jahre und immer getrennt zwischen Mädchen und Jungen.
Aber es gibt einen gewissen Spielraum da, das höre ich raus oder gar nicht.
Also es gibt eigentlich nur den Spielraum in dem Sinn, dass dieser BMI erreicht sein muss, ansonsten muss die Krankenkasse nicht zahlen. Den Spielraum, den es gibt, ist, dass man schon tiefer anfangen dürfte, also BMI-Äquivalent von 30, aber dort muss die Familie selber zahlen. Das habe ich praktisch nie erlebt, dass die Krankenkasse bereit wäre, das zu übernehmen, auch mit guter Begründung. Und was dort, denke ich, anders ist zu den Erwachsenen, ist, wir haben dort nicht andere Komplikationen mit dabei. Also es gilt einfach nur der BMI und der BMI ist absolut, egal ob dort
Begleiterkrankungen da sind oder nicht.
Richtig, genau. Und dann behandeln wir bei den Jugendlichen über 28 Wochen und dort ist die Vorgabe, nach 28 Wochen muss ein Gewichtsverlust von 5% oder mehr bestehen. Dann wird die Krankenkasse das weiter übernehmen, aber auch insgesamt für 3 Jahre begrenzt.
Und dann Selbstzahler oder
dann
so Help You God?
Selbstzahler, genau. Wir haben ja das Wegovy, das Semaglutid und früher war das ja Saxenda, was wir hatten als Liraglutid, noch gar nicht so lange bei Jugendlichen im Einsatz wie bei den Erwachsenen. Das heißt, wir kommen jetzt gerade erst in die Phase, wo unsere Jugendlichen so Richtung Ende von 3 Jahren hingehen von der Therapie. Wir versuchen dort die Dosis zu reduzieren, versuchen auch, ob wir das ausschleichen können, also versuchen mit ganz niedrigen Dosen irgendwann zu beenden. Aber wir sehen tatsächlich Jugendliche, die eigentlich dringenden Bedarf hätten, die Therapie fortzuführen. Und das ist im Moment unglaublich ungerecht. Das ist dann wirklich so, entweder kann sich die Familie das leisten oder sie kann es sich nicht leisten.
Ja, da geht die soziale Schere maximal auseinander, oder? Und dann sind wir nur noch einen Schritt von der Zweiklassenmedizin entfernt. Ja. Das haben wir ja auch in der Erwachsenenbehandlung der Adipositas ein-, zweimal diskutiert, dass das schwierig ist. Wir haben dann auch mit einer Ethikerin gesprochen. Es gibt dann auch wieder andere Ansichten. Also der Reflex zu sagen, ja klar müssen wir das für alle zahlen, der ist wahrscheinlich auch nicht ganz berechtigt. Aber das ist ein schwieriges Feld, ne? Das ist. Aber es gibt mittlerweile Medikamente, die gab es lange nicht und die macht auch deine Welt deutlich erfolgreicher wahrscheinlich, oder? Wir sind gespannt zu sehen, was passiert, wenn das Medikament abgesetzt wird, weil die Daten kennen wir von den Erwachsenen und häufig fängen dann die Dramen erst an, oder? Weil weniger Muskelmasse, das ist dann schon auch ein Problem.
Das schreit nach einer weiteren Folge.
Unbedingt, weil wir ja auch über die Rolle der bariatrischen Chirurgie im Adoleszentenalter mal ausführlich sprechen wollen. Und das machen wir bei der zweiten Folge.
Ach was, Na, ich wollte nur mal das Gesicht von Tarek sehen, wenn ich jetzt das, wenn ich jetzt das Fass mit der Kerugino aufmache. Hast du dieses große P auf der Stirn gesehen? Das war, nein, Jungs,
dann
tut
siehst
das
du
nicht.
Hier meine Hände,
Ja, aber also nicht nur die bariatrische Chirurgie. Ich meine auch, was ich gerne noch dann mit dir besprechen
jetzt
wollte.
Jetzt versucht er doch schon, das Fass aufzumachen.
Nein, nein, nur damit ich es nicht vergesse. Weil
das ist das Vorgespräch für die nächste
damit Folge. Damit ich es nicht vergesse.
Ja, das ist als Vorbereitung für die nächste Folge. Aber der Grad zu Essstörungen der anderen Seite der Medaille ist ja ein sehr schmaler. Und wir wissen, dass die Anorexie im Kindesalter oder im Jugendalter ja auch eine relevante Rolle spielt. Und wir kennen das auch von ganz seltenen Fällen aus der Chirurgie, wo sich von einem Körpergewichtsextrem sich das aufgrund von Faktoren, die wir auch alle noch nicht so gut verstehen, in das andere Extrem entwickelt. Und das ist ein Aspekt, den würde ich auch noch gerne mit dir besprechen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema.
Leider nicht jetzt.
Udi, vielen Dank für dein Kommen. Das war super, super interessant. Ich habe viel mitgenommen. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.